Maria Empfängnis, was die Kirche über Maria glaubt. Dieser Frage gehen wir heute nach. Ich bin Andreas Martin. Maria Empfängnis, wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler, er ist uns zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, Maria Empfängnis, was die Kirche über Maria glaubt. Wenn ich mir so diesen Titel betrachte, dann denke ich mir, die Kirche glaubt natürlich an Maria, aber was die Kirche über Maria glaubt, das klingt ein bisschen eigenartig.
Genau, es ist ein sperriger Titel. Dieses Fest ist am 8. Dezember, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Aber dieses Fest bündelt sozusagen wie ein Prisma die verschiedenen Aspekte unseres Glaubens über Maria, die Mutter Gottes. Und deshalb ist es eigentlich gut geeignet, um darüber nachzudenken, was wir als katholische Christen eigentlich von Maria glauben.
Was wir von Maria glauben, schließlich ist sie ja auch unsere Glaubensmutter. So wird es oft gesagt und ausgedrückt in der katholischen Kirche. Aber was bedeutet denn das ganz genau, Glaubensmutter zu sein?
Wir glauben, dass eben in Maria wir einen Menschen haben, der in ganz besonderer Weise unser Vorbild ist, der in ganz besonderer Weise den Glauben gelebt hat, der in ganz besonderer Weise auf das Wort Gottes gehört hat und sein Leben ganz in den Dienst Gottes gestellt hat. Und so ist sie eben ein Vorbild für uns, ähnlich wie Abraham im Alten Bund, im Alten Testament ja der Vater des Glaubens ist, weil er auf Gott gehört hat, weil er dem Wort Gottes und seiner Verheißung vertraut hat und sein Leben eigentlich von diesem Glauben, von dieser Verheißung her bestimmt hat. Und genauso ist eben dann im Neuen Bund Maria die Mutter des Glaubens, die Mutter der Glaubenden, weil sie auch auf das Wort des Herrn gehört hat und Ja gesagt hat zu der großen Berufung, dass sie die Mutter Gottes werden soll. Und das klingt eben oder spielt auch jetzt bei diesem Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens eine Rolle. Sie ist die Jungfrau und Mutter Gottes zugleich. Und vielleicht kann man einfach damit anfangen zu erklären, was heißt eigentlich dieses unbefleckte Empfängnis. Worauf bezieht es sich? Weil da ganz viele Irrtümer und falsche Meinungen man lesen kann. Es geht also hier nicht um die Jungfrauengeburt und es geht auch nicht darum, was geschehen ist, als Jesus auf die Welt gekommen ist, sondern dieser Begriff der unbefleckten Empfängnis bezieht sich auf den ersten Augenblick des Lebens Mariens, als sie im Schoß ihrer Mutter empfangen wurde. Und da geht es eben darum, dass die Kirche glaubt, dass die Christen glauben, dass Maria vom ersten Augenblick ihres irdischen Lebens an frei war von aller Sünde und frei war auch von der Erbsünde und von der Erbschuld. Dass sie eben im Hinblick auf ihren Sohn Jesus Christus, den Erlöser von Sünde und Tod, dass sie selbst auch ganz frei war von ihrer Sünde, dass sie ganz eingetaucht war von Anfang an in das Licht der Gnade und in das Leben, das Gott den Menschen schenkt. Das ist eigentlich der Kern dieses Festes der unbefleckten Empfängnis.
Herr Pfarrer Filler, Sie haben gesagt, dass Maria ganz frei von Sünden war und so weiter. Aber wie lässt sich das denn nachvollziehen? Ich möchte da wirklich mal ganz kritisch nachfragen.
Vielleicht kann man es verstehen, wenn man sich anschaut, was die Kirche an diesem Fest betet in ihrer Liturgie. Wenn wir hier zum Beispiel das Messbuch aufschlagen und uns das Tagesgebet anschauen, dann wird dort gebetet: Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi, hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Das ist also schon die Zusammenfassung des Festgeheimnisses. Es geht eigentlich immer um Jesus Christus. Es geht darum, dass Jesus Christus uns von Sünde und Tod erlöst, dass er deshalb selbst gar keinen Anteil an der Sünde haben kann, dass er selbst gar nicht in die Sünde hinein verstrickt ist, wie es alle anderen Menschen sind. Dass er selbst ganz und gar ohne Sünde ist. Deshalb sagen wir von ihm ja auch, er ist uns Menschen gleich geworden im Allen, außer der Sünde. Und das eben auch im Hinblick auf ihn, seine Mutter Maria, die Ja gesagt hat zum Wort des Engels, die Ja gesagt hat, Mutter Gottes zu werden, dass sie eben auch durch einen besonderen, ein besonderes Wirken Gottes von der Sünde frei war und von der Erbsünde auch frei gewesen ist. Mhm. Und das erschließt sich dann auch aus der ersten Lesung, wie wir da in der Messe hören. Da wird nämlich genau auf diesen Hintergrund angespielt. Es ist die Lesung aus dem Buch Genesis, aus dem 3. Kapitel, wo Gott mit Adam und Eva spricht. Die, das kennen wir alle, diese Geschichte aus dem Alten Testament, die von der Frucht des Baumes gegessen haben, vom Baum der Erkenntnis, was ihnen untersagt gewesen ist. Und da sieht man eigentlich, wie hier sehr geschickt und interessant der biblische Schriftsteller beschreibt, wie die Sünde, die damit verbunden ist, um sich greift. Denn das ist ja die erste Sünde, die wir die Ursünde nennen und die im Grunde genommen darin besteht, dass der Mensch sich nicht von Gott das Leben schenken lässt, sondern dass er das Leben selbst aus eigener Kraft, aus eigener Macht heraus ergreifen und sich erobern will, dass er selbst bestimmen will, was gut und böse ist, dass er nicht abhängig und geschöpft sein will, sondern dass er autark und aus eigener Kraft heraus und Macht heraus leben will und sich so von Gott trennt.
Maria Empfängnis. Was die Kirche über Maria glaubt, darum geht es heute in unserer Sendung. Ich bin Andreas Martin und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Herr Pfarrer Filler, die Glaubenslehre sagt ja, dass vom ersten Augenblick ihres Lebens, Marias Lebens, sie von aller Schuld, Erbschuld frei war. Wie sieht das denn die Kirche? War das denn schon immer so gewesen?
Das ist eigentlich eine Überzeugung, die immer schon da gewesen ist. Sie ist zwar nicht ausdrücklich in dem Neuen Testament enthalten, aber zumindest einschlussweise in dem Gruß des Engels, der Maria besucht, um ihr anzukündigen, sie soll die Mutter Gottes werden. Und er sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Hier wird also aus, dass Maria in besonderer Weise von Gott beschenkt worden ist. Sie ist die Begnadete und daraus hat man eigentlich erkannt, dass das bedeutet, dass Maria eben von Anfang an ganz ohne Schuld gewesen ist. Und wir finden eben, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dass immer schon eigentlich die Kirche diese Sache geglaubt hat, dass in verschiedenen Konzilien schon davon gesprochen worden ist, dass schon im 15. Jahrhundert, da gab es das sogenannte Basler Konzil, da wurde ein Dekret über die unbefleckte Empfängnis vorbereitet. Das Konzil konnte nicht zu Ende geführt werden, deshalb wurde das dann auch nicht verabschiedet. Im Konzil von Trient finden wir etwas darüber. Und es ist eigentlich so, dass das etwas ist, was immer auch von den Christen geglaubt worden ist, dass eben Maria ganz unbefleckt war von der Verstrickung in die Sünde und in die Schuld. Und zwar sowohl die Erbsünde oder die Erbschuld als auch die persönliche Sünde.
Mhm, Herr Pfarrer Filler, da müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Erbsünde, was ist das ganz genau?
Genau, die Erbsünde, das ist eben dieses Wort, was heute auch oft schwer verständlich ist. Was ist damit gemeint? Vielleicht kann man sagen, dass jeder Mensch eigentlich ja weiß und spürt, dass wir in einer Welt leben, in der nicht alles gut ist, in der wir merken, dass es das Böse gibt und dass wir in verschiedenen Zusammenhängen einfach leben, die nicht gut sind. Wir leben nicht im Paradies Und die Heilige Schrift erzählt uns im ersten Buch der Bibel von dem Paradies, von der Welt und vom Menschen, wie Gott sie ursprünglich gewollt hat. Dass es da eben den Tod nicht gegeben hat, dass es da kein Leid gegeben hat, dass da eine tiefe Harmonie geherrscht hat zwischen den Menschen untereinander, zwischen den Menschen und den Tieren, zwischen den Menschen und der Umwelt, der Natur, dass eigentlich hier eine tiefe Balance im Verhältnis von Mensch und Gott da gewesen ist. Und dass eigentlich dieses Paradies aufgehört hat, das muss ja einen Grund haben. Und die Heilige Schrift nennt diesen Grund, und das ist eben, dass der Mensch von sich aus gesagt hat, ich will das nicht. Ich will nicht in diesem Verhältnis zu Gott leben. Ich will mir das nicht schenken lassen, sondern ich will eigentlich aus eigener Kraft, aus eigener Macht heraus leben, existieren. Und das ist das, was wir die Ursünde nennen. Und es liegt eben im Geheimnis der Ursünde, dass sie zur Natur des Menschen gehört. Das heißt, dass jeder Mensch dort hineingeboren wird. Wir können uns das nicht aussuchen. Wir können auch persönlich nichts dafür. Genauso wenig, wie ich etwas für die Familie kann, in die ich hineingeboren werde. Das gehört eben zu der Natur des Menschen mit dazu. Und das bedeutet eben, dass der Mensch in diesem Zustand von Gott getrennt ist. Ja, es ist der Zustand der Trennung von Gott, und das bedeutet, dass der Mensch nach seinem Tod eben nicht in die Gemeinschaft mit Gott gelangen kann.
Mhm. Aber warum lässt denn Gott das zu? Ich meine, Gott ist doch allmächtig. Er könnte doch mit einer einzigen Unterschrift, jetzt übertragend ausgedrückt, das Ganze so wieder hinrichten, dass wir im Paradies leben.
Das könnte Gott natürlich tun. Er tut es nicht. Und vielleicht kann man, muss die Antwort auf diese Frage lauten, weil er eben einen ganz besonderen Plan mit dem Menschen hat, den er ja aus Liebe geschaffen hat und den er zur Liebe bestimmt hat. Und da gehört eben auch zu, dass wir auch die Freiheit haben. Denn ohne Freiheit ist die Liebe gar nicht denkbar und möglich. Ich kann einen Menschen zu ganz vielen Sachen zwingen. Ich kann ihn nicht zwingen, mich zu lieben. Liebe setzt immer die Freiheit voraus. Und Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild. Er hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch liebt, damit der Mensch Gott liebt, die Antwort auf die Liebe Gottes geben kann in seinem Leben. Dazu gehört die Freiheit dazu. Und es ist eben das Geheimnis, dass Gott dem Menschen diese Freiheit schenkt und die Freiheit lässt und es auch zulässt, dass der Mensch die Freiheit eben zum Bösen missbraucht. Und dann kann man eben sagen, dass Gott aber es nicht dabei belassen hat, sondern dass er eben dann versucht hat, die Menschheit wieder zurückzuführen in das Paradies. Und das ist die ganze Heilsgeschichte, dass Gott eben auf einen sehr langen, auf einen sehr verschlungenen Weg sich begeben hat, um die Menschen wieder zu sich zu führen. Und dieser Weg, dieser Heilsweg Gottes gipfelt eben darin, dass Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus, der uns vom Tod und von der Sünde erlöst, der also diesen Zusammenhang der Erbsünde aufbricht, der uns den Weg zum Himmel wieder frei macht, dass wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott gelangen können und der uns hier so auf diese Weise eigentlich noch Größeres schenkt als im Paradies. Deshalb sprechen wir in der Osternacht und singen im Osterlob, dem Exultet, von der glücklichen Schuld. Von der glücklichen Schuld, die uns einen so großen, wunderbaren Erlöser geschenkt hat. Man kann natürlich fragen, warum macht Gott das nicht auf eine ganz andere Weise? Warum schnippst er nicht mit dem Finger und alles ist gut? Vielleicht kann man einfach sagen, Gott hat einen ganz menschlichen Weg unserer Erlösung gewählt. Einen Weg, den wir als Menschen auch annehmen können.
Maria Empfängnis, was die Kirche über Maria glaubt, das ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Und gemeinsam sind wir verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. Herr Pfarrer Filler, eine Frage brennt mir wirklich auf den Nägeln. In dem Moment, wo Maria Jesus empfangen hat durch den Engel, hat sie denn da schon gewusst, was überhaupt auf sie zukam? Hat sie da gewusst, dass Jesus irgendwann am Kreuz sterben musste?
Das ist eine Frage, die man so ohne weiteres gar nicht beantworten kann. Sicher ist, dass Maria trotz ihrer großen Begnadung, trotz dem sie also ausgewählt worden ist von Gott, ihre besondere Berufung bekommen hat, dass sie trotzdem ja auch ganz Mensch gewesen ist und dass sie auch sicher nicht alles schon in überirdischer Klarheit gesehen und gewusst hat. Sie hat natürlich, das kann man sich gut vorstellen, damit gerechnet, wie es damals ja im ganzen Volk Israel üblich gewesen ist, dass der Messias kommt, dass der Messias bald gesandt wird. Das war ja eine Erwartungshaltung, die sie mit ganz vielen anderen frommen Juden geteilt hat. Und sicher, sie war überrascht, als dann der Engel zu ihr kam und ihr sagte, dass sie eben die Mutter des Messias werden soll. Und es wird ja auch im Evangelium davon gesprochen, dass sie also über diese Anrede erschrocken war, dass sie überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten hat. Und es wird immer wieder auch davon erzählt, dass sie die Sachen, die ihr widerfahren, die Geschehen, die Erlebnisse, die sie hat, auch mit ihrem Sohn, dass sie das alles im Herzen bewahrt und im Herzen erwägt. Und ganz sicher wird sie auch erschrocken gewesen sein, als der gerade Simeon ihr voraussagte, dass ihre Seele von einem Schwert durchbohrt werden wird, dass sie also auch Schweres wird erleiden müssen. Aber sie hat sicher auch die Zukunft nicht voraussehen können, sondern genauso wie wir eben auch im Glauben einfach versucht, den Weg zu gehen, ohne im Einzelnen auch zu wissen, was alles dann geschehen wird.
Sie haben gesagt, sie hat es in ihrem Herzen bewahrt, sie hat es in ihrem Herzen erwägt. Was bedeutet das?
Und es bedeutet, dass eben sie sich bemüht hat, alles das zu verstehen, was geschieht. Dass sie sich bemüht, zu verstehen, was ihr Sohn Jesus Christus sagt. Dass sie bemüht, sich zu verstehen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist und wie sie in ihrem Leben diesen Willen Gottes lebendig machen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, worin sie auch für uns ein Vorbild ist, was auch wir tun sollen, dass auch wir immer wieder das, was uns verkündet wird, das, was wir glauben, dass es uns widerfährt, dass wir das einfach nicht abtun, sondern uns daran erinnern und darüber nachdenken und eben uns fragen, wie kann ich denn heute meine Berufung leben? Wie kann ich denn heute versuchen, den Willen Gottes für mein Leben zu erkennen und ihn umzusetzen?
Maria Empfängnis, was die Kirche über Maria glaubt. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Ulrich Filler. Herr Pfarrer Filler, der zweite Teil des Titels heißt ja, was die Kirche über Maria glaubt. Nun, was glaubt denn die Kirche über Maria?
Nun, sie glaubt, dass Maria die Jungfrau Mutter geworden ist durch das Wirken Gottes, dass sie die Mutter von Jesus geworden ist, dem Sohn Gottes. Und die Kirche glaubt, dass Maria um dieser großen Aufgabe und Berufung willen, um ihres Sohnes Jesus Christus willen, vom ersten Augenblick ihres Lebens, ihres Daseins an, von der Erbsünde und der persönlichen Schuld bewahrt wurde. Und das heißt natürlich, dass Maria auch auf natürlichem Weg als Kind ihrer Eltern geboren wurde. Und dass zweitens diese besondere Gnade, die sie empfangen hat, ihr geschenkt wurde durch Jesus Christus und durch seinen Tod am Kreuz, mit dem er ja die Menschheit erlöst hat und uns das neue Leben Gottes schenkt. Und das ist eigentlich eine Überzeugung, die in der Kirche immer geglaubt worden ist. Bereits im 9. Jahrhundert kam die liturgische Feier dieses Festes aus der Ostkirche in den Westen hinein und hat sich da nach und nach immer mehr durchgesetzt, bis dann im 19. Jahrhundert, 1854, der selige Papst Pius IX diese Glaubenswahrheit als Dogma feierlich definiert hat, als etwas eben, was von allen Christen zu glauben ist.
Was ist genau ein Dogma?
Ein Dogma ist eben eine verbindliche Festlegung, die der Papst vornimmt, wenn er eine wichtige Sache, die die Glaubens- oder Sittenlehre betrifft, definieren will. Das geschieht in der Regel dann, wenn bestimmte Sachen strittig sind oder wenn es darum geht, Abgrenzungen vorzunehmen oder wenn es eben darum geht, wie jetzt in dem Fall des Festes des unbefleckten Empfängnis, dass eben eine ganze Reihe von Bischöfen aus der Weltkirche eben sagen, das ist eine Sache, die so geglaubt wird, wo wir gemeinsam überzeugt sind, die immer schon geglaubt worden ist, dass das jetzt noch einmal in einer feierlichen Weise verkündet werden soll. Also es sind eben die Dogmen, sind eben die Glaubenssätze, die Grundlagen unseres Glaubens, die eben für die Christen verbindlich zum Glaubensgut dazugehören und von denen man nicht sagen kann, ach, das glaube ich aber nicht oder da habe ich eine andere Meinung, sondern die eben den Grundbestand des katholischen Glaubens ausmachen.
Und wie geschieht das? Wie macht das der Papst? Holt er sich da Informationen ein, damit er dieses Dogma verfassen kann über Maria? Oder wie funktioniert das, Herr Pfarrer Filler?
Also im Fall des Dogmas der unbefleckten Empfängnis ist es so gewesen, dass es eine lange Vorgeschichte gegeben hat, dass eigentlich seit dem 17. Jahrhundert aus ganz vielen verschiedenen Ländern der Welt immer wieder Bitten nach Rom eingegangen sind, dass man doch dieses Dogma feierlich verkünden möge. Und man hat immer darauf hingewiesen, es ist eben so, dass schon auf dem Konzil in Ephesus festgelegt wurde, dass Maria die Mutter Gottes gewesen ist. Dass nie bezweifelt wurde, dass Maria ganz frei war von jeder Schuld. Dass seit dem 11. und in England dieses Fest auch gefeiert wurde, dass viele große Theologen wie Duns Scotus zum Beispiel auch diese Tatsache gelehrt haben. Und dass es noch ganz viele andere Beispiele dafür gibt, dass das zum Glauben der Kirche gehört. Und darauf hat dann Pius IX., der ja ein großer Verehrer auch der Gottesmutter gewesen ist, reagiert und hat eben überlegt, das auch feierlich als Glaubenssatz zu erklären. Und dann gab es auch eine kritische Situation im 19. Jahrhundert, war ja der Kirchenstaat auch in Gefahr. Es gab Unruhen in Rom, der Papst musste Rom verlassen. Aber das hat ihn also nicht abgehalten davon, das Projekt weiterzuverfolgen. Er hat eine Kommission eingesetzt, mit, ich glaube, 20 Theologen, die eben vom Papst beauftragt worden sind, diese Frage zu studieren. Und diese Kommission hat eben dann genau die Frage geprüft, in die Geschichte hineingeschaut, das theologisch durchdacht. Eine Reihe von Kardinälen war auch dabei. Und dann hat der Papst also eine Befragung durchgeführt. Er hat also die verschiedenen Bischöfe befragt, ob es gut sei, diesen Glaubenssatz auch feierlich als Dogma zu verkünden. Es waren mehr als 600 Bischöfe und Erzbischöfe, die befragt wurden. Und von denen haben 546 gesagt, es ist gut und sinnvoll, diesen Glaubenssatz als Dogma zu definieren. Also eine überwältigende Mehrheit hat gesagt, da ging es jetzt nicht darum, ist das wirklich wahr oder glauben wir das auch, sondern es ging eben darum, ist es jetzt klug und sinnvoll, zu diesem Zeitpunkt jetzt das Dogma zu verkünden. Und dann wurde das vorgesehen eben für den 8. Dezember des Jahres 1854 und dann wurde es dann an diesem Tag feierlich in der Petersbasilika vom Papst verkündeten ausgesprochen. Und der Wortlaut dieser Definition lautet: zur Ehre der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit, zur Zierde und Auszeichnung der Jungfrau und Gottesgebärerin, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zur Vermehrung der christlichen Religion, Kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel, Fürsten Petrus und Paulus und zu unserer eigenen, erklären, verkünden und definieren wir, dass die Lehre, die festhält, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi, des Erlösers, des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt wurde, von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und beständig zu glauben ist. Das ist also die offizielle Definition, dass der Papst eben sagt, diese Lehre, dass Maria im ersten Amt ihres Daseins an von der Erbsünde bewahrt wurde, dass diese Lehre ist von Gott geoffenbart worden und muss deshalb von allen Gläubigen auch geglaubt werden.
Mhm. Und das sagt dann der Papst in einer Messe wahrscheinlich, oder?
Da wurde ein Gottesdienst gefeiert, die Kardinäle und der Papst mit seinem Hofstaat zogen in die Kathedrale ein und nach dem Evangelium hat der Papst auf seinem Thron Platz genommen. Der Kardinaldekan, der Fuls des Kardinalskollegiums, ist an den Papst herangetreten und hat ihn gebeten darum, dass er diesen Glaubenssatz als Dogma definiert. Und dann wurde das Veni Creator gesungen, der feierliche Hymnus zum Heiligen Geist. Und danach hat der Papst eben dieses Dogma dann gesprochen. Danach wurden die Glocken geläutet und es wurde Salut geschossen. Und eigentlich wurde damals diese Verkündigung des Dogmas mit großer Freude aufgenommen überall. Es wurden Dankmessen und Andachten gefeiert in der katholischen Welt. Und es hat eben auch ja einen ganz großen Aufschwung in der Marienfrömmigkeit gegeben. Das darf man nicht übersehen, dass das eigentlich ein großer und wichtiger Impuls gewesen ist für die Verehrung der Gottesmutter. Und schließlich kann man, wenn man so will, auch sozusagen eine himmlische Bestätigung finden für diese feierliche Dogmatisierung, als nämlich in Lourdes Bernadette Soubirous die Erscheinung der Gottesmutter hatte. Da sagte ja, das war 4 Jahre nach der Dogmatisierung, da sagte ja die Jungfrau Maria, die ihr erschienen ist und nach ihrem Namen gefragt wurde, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Und hat sozusagen noch einmal das bestätigt, was von der Kirche immer geglaubt worden ist und was der Papst in feierlicher Weise im Petersdom definiert hat.
Mhm. Und welche Auswirkungen hat es denn damals gehabt? Das Dogma wurde also beschlossen, es wurde ausgesprochen und damit auch gültig gemacht. Aber wie ging es denn dann weiter?
Wie ging es dann weiter? Dass man eben hier sich auch in neuer Weise theologisch darüber Gedanken gemacht hat, dass viele Schriften erschienen sind, dass viele Leute sich einfach überlegt haben, was bedeutet es eigentlich, wie kann man es erklären? Und dass es eigentlich jetzt zu einer Verlebendigung und Vertiefung des Glaubens geführt hat. Ansonsten war es ja nicht etwas, was jetzt ganz neu dazugekommen wäre, dass alle Christen sagen müssen, oh, ich muss jetzt was Neues glauben, was bisher noch nicht da gewesen ist, sondern es geht ja nur darum, dass eigentlich nochmal etwas genau definiert und nochmal ausgesprochen wurde, was ja schon vorher im Glauben der Kirche auch mit dabei gewesen ist. Von daher ist da ja nichts Neues dazugekommen.
Und gab es da auch Menschen, die dagegen waren, die gesagt haben, das erkenne ich überhaupt gar nicht an?
Es gab einige von den Bischöfen, die eben zum Ausdruck gebracht haben, dass sie es nicht für klug halten, dieses Dogma zu diesem Zeitpunkt feierlich zu definieren. Das waren einige, die inhaltlich vielleicht da Zweifel hatten oder andere, die eben aus Ländern, wo es eine protestantische Mehrheit gab, die befürchtet haben, dass man das ungünstig aufnehmen würde. Aber soweit ich weiß, gab es eigentlich keinen, der dann gesagt hat, nein, da kann ich das kann ich nicht mitgehen, da kann ich nicht das mitvollziehen und mittragen und muss deshalb die Kirche verlassen. Denn das ist ja doch schon so ein Kernbestandteil auch des christlichen Glaubens immer gewesen, dass es dazu nicht gekommen ist. Anders als übrigens bei der Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit 1871, als dann eben ein Teil von deutschen Theologen auch gesagt hat, das können wir nicht mitvollziehen, da können wir nicht mitgehen und die dann eben sich abgespalten haben von der Kirche und eine sogenannte altkatholische Kirche begründet haben.
Maria, Mutter, Oh,
Pfarrer Filler, herzlichen Dank. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb über das Thema zu sprechen.
Sehr gerne.
Liebe Zuhörer, danke schön auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie, liebe Zuhörer. Wir freuen uns über jede Spende. Herr Pfarrer Filler, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Gerne. Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Höre auf ihre Fürsprache, mache uns frei von Sünden und erhalte uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen, durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.